Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
Guten Tag. Plastikpuppen beherrschen derzeit ja die Leinwände und Achtung, nun kommt zu Barbie noch Beanie hinzu.
Sie wollen also hochwertige Himalaya-Plüschkatzen herstellen.
Mit weicher Füllung, dann kann man sie besser formen.
Wir sind Profis, wir befriedigen Bedürfnisse.
The Beanie Bubble, das ist ein neuer Film, der unter anderem davon erzählt, wie in den 90er Jahren Stofftiere zur Geldanlage wurden. Ein Gespräch mit den Filmemachern gibt es gleich. Und wir gucken in dieser Sendung natürlich auch auf den Streik der DrehbuchautorInnen und Schauspielenden in den USA. Und wir sprechen darüber, wie künstliche Intelligenz an Filmhochschulen gelehrt wird. Beanie Babies, das waren in den 90er Jahren Plüschtiere, die nicht nur bei Fünfjährigen zu glänzenden Augen geführt haben, sondern auch bei Erwachsenen. Sie wurden nämlich zu begehrten Sammlerobjekten und Wertanlagen, bis die Blase schließlich platzte. Von dieser Beanie Bubble erzählt jetzt ein neuer Spielfilm mit Elizabeth Banks und Zach Galifianakis. Es ist das Regiedebüt von Kristen Gore, Tochter von US-Ex-Vizepräsident Al Gore, und Damien Collage, besser bekannt als Sänger der Band OK Go. Der Film erzählt vom frustrierten Spielzeugverkäufer Ty Warner, der mithilfe von drei Frauen das Imperium der Beanie Babies aufbaut. Die Frauen allerdings schließt er früher oder später immer wieder vom Geschäft aus.
Es war schon immer meine Firma.
Die Firma war unsere Idee. Wir beide waren das.
Wieso bist du so dramatisch?
Ich habe eine Gehaltskürzung von 75%.
Ein Ausschnitt aus dem Film The Beanie Bubble, der jetzt beim Streamingdienst Apple TV Plus zu sehen ist. Und der ja den Trend der letzten Monate ergänzt, eine Geschichte aus der Welt der Marken zu erzählen. Auch darüber habe ich mich mit Kristen Gore und Damien Collage unterhalten. Erstmal aber haben sie mir erzählt, welches Verhältnis sie eigentlich zu Beanie Babies hatten, bevor sie mit dem Film begonnen haben.
Very minimal. We were not the right age for the Beanie Babies when they came out.
Wir hatten kein wirkliches Verhältnis zu ihnen. Als die Beanie Babies auf den Markt kamen, waren wir weder im richtigen Alter, um sie als Spielzeug zu betrachten, noch um in sie zu investieren. Uns war die Absurdität des Ganzen nur vage bewusst. Dann haben wir 2015 das Buch von Zach Bissonette über die Beanie Babies gelesen. Und wir waren erstaunt über das wahnsinnige Ausmaß dieser Begeisterung. Die Leute haben wegen winziger Stofftiere den Verstand verloren. Aber noch mehr waren wir von den Geschichten der Frauen hinter dem Phänomen fasziniert. Und das hat uns wirklich dazu gebracht, die Geschichte zu erzählen. Korrekt?
Korrekt.
Yeah, you decided to. Sie haben sich entschieden, die Geschichte aus der Sicht von drei Frauen über einen Zeitraum von 2 Jahrzehnten zu erzählen, den 80er und den 90er Jahren. Es sind die Geschichten von Maya, Robbie und Sheila. Was genau hat sie an deren Perspektive gereizt?
We weren't really interested in telling the story of the Beanie Baby craze or the success.
Uns hat nicht so sehr die Geschichte des Beanie Baby Wahns interessiert oder der Erfolg dieses speziellen Produkts oder der Mann, dem dieses Produkt zu verdanken ist, sondern es ging um etwas anderes. Es wirkt fast wie ein Scherz, dass die Welt verrückt war wegen eines in Massenproduktion hergestellten Spielzeugs und es als Investition betrachtet hat. Das erscheint albern, bis man unter die Oberfläche schaut und sieht, dass es die gleichen Fehler sind, die Menschen immer wieder machen. Es gab bei der Herstellung dieses Produktes einen Kreislauf, zu dem Menschen, vor allem Frauen, immer wieder beigetragen haben. Und die Geschichten ähnelten sich. Die Frauen kamen und gingen und machten den Mann reicher und das Produkt erfolgreicher. Diese weibliche Beziehung zum amerikanischen Traum und der Mythos des einsamen männlichen Genies zieht sich durch die Geschichte der USA und der modernen Welt. Und es ist jedes Mal genauso lächerlich, auch wenn es nicht um Beanie Babies geht.
Die Geschichten der Frauen sind, wie Sie sagten, sehr ähnlich. Aber eine von ihnen, Maya, ist besonders, weil sie auch eine Tech-Pionierin ist. Sie hatte die Idee, eine Website zu erstellen, als das noch gar nicht üblich war. Auch sie bekommt nicht die Anerkennung dafür. Was sagt das über ihre Rolle am Arbeitsplatz in den USA zu jener Zeit aus, aber vielleicht auch im Allgemeinen heute?
Yeah, the Maya character, she's a real visionary, as you mentioned, you know, I mean, she really understood.
Ja, die Figur der Maya, sie ist eine echte Visionärin. Wie Sie schon sagten, sie hat das Potenzial des Internets wirklich verstanden und für sie war es ein Spaß. Sie hat nur herumgespielt. Aber diese Bemühungen hoben die Firma von einem Millionengeschäft zu einem Milliardengeschäft.
Took the Thai Inc. from making millions of dollars to making billions of dollars.
Und trotzdem wurde sie gefeuert, weil sie eine Erhöhung des Mindestlohns gefordert hatte.
Richtig, und leider glaube ich, dass sich viele Menschen mit dieser Geschichte identifizieren können. Ich denke, viele Frauen haben ähnliche Erfahrungen am Arbeitsplatz und in der Welt im Allgemeinen gemacht. Deshalb war es für uns wichtig, Mayas Geschichte ans Licht zu bringen.
Und was Ihre Frage nach der Erzählung angeht, so hatten wir das Gefühl, dass ein und dieselbe Szene der Beginn der Reise einer Frau und das Ende der Reise einer anderen sein kann. Und das ist kein Kampf zwischen Gut und Böse. Unser System ist so. Wir wollten die Geschichte so umsetzen, dass man spürt, dass diese Achterbahn für alle gleich ist.
Und dann ist da noch der männliche Protagonist, Ty Warner, der alles erschaffen hat. Er hat diese fast kindliche Freude, sich neue Designs auszudenken. Er ist charmant, wirkt anfangs auf jede der Frauen unschuldig. Die Frauen müssen jedoch lernen, dass er ihnen weder Anerkennung noch einen anständigen Job oder ihren gerechten finanziellen Anteil zugesteht. Entwickelt er sich erst zu einem gierigen, kalten, berechnenden Geschäftsmann oder war dieses Persönlichkeitsmerkmal eigentlich die ganze Zeit schon vorhanden?
Er ist ein sehr vielschichtiger, komplexer Charakter, wie so viele menschliche Wesen. Niemand ist nur gut oder nur böse. Diese schlechten und guten Charakterzüge können nebeneinander bestehen. Vor allem narzisstische Menschen können oft unglaublich charismatisch sein und die Menschen in eine Sache hineinziehen, wenn sie sie selbst für wichtig halten. Aber dann zeigen sie eben auch diese dunklen Seiten der Besessenheit.
Darker sides to that kind of obsession with what they're doing.
Und diese Großzügigkeit und Gier, die in einer Person bestehen können, werden von einigen Mitgliedern unserer Gesellschaft auf eine ganz bestimmte Weise gefeiert. Das ist es, was wir zeigen wollten, dass dieser Typ, Ty Warner, die ganze Anerkennung bekommt und den ganzen Reichtum und die ganze Beute, aber er ist der Einsame. Und die Frauen mussten sich ihren Weg aus dem System erkämpfen und hoffentlich bleibt der Zuschauer mit erhobener Faust zurück und sagt, ihr habt gewonnen, weil ihr rausgekommen seid.
Ja, denn die Frauen sind am Ende nicht unglücklich und einsam. Sie sagten, die Männer werden gefeiert. Inwiefern sagt Ty Warner stellvertretend etwas über die Spezies der amerikanischen Milliardäre aus? Über Menschen wie Tesla-Gründer Elon Musk oder Facebook-Gründer Mark Zuckerberg und auch über ihre Wahrnehmung in der Öffentlichkeit?
Nun, wir haben die Figur des Ty nicht an eine dieser Personen angelehnt, aber wir sehen diese Geschichten in der realen Welt immer wieder und wir haben über den Mythos des einsamen männlichen Genies gesprochen. Da gibt es viele Beispiele. Uns ging es darum, den Mythos des amerikanischen Traums zu entlarven. Wir haben untersucht, wie das System für viele Menschen eben auch nicht funktioniert, wie viele abgehängt werden. Wir wollten die Frage stellen, bringt das den Menschen wirklich Glück? Vielleicht können wir Selbstwert und Wert in einem ganz anderen System finden. Und das ist für uns auch ein Teil der Frage, die der Film stellt. Denn unsere Figur wird am Ende zum Milliardär. Aber er ist sicherlich nicht der glücklichste Mensch.
Und dann gibt es noch eine weitere Ebene. Es geht um Investitionen, um die Frage, wann sammeln Menschen etwas und woran macht man den Wert eines Gegenstandes fest? Woran die Wertsteigerung? Hier geht es um Stofftiere. Inwiefern sehen Sie da aber auch ein Muster, das heute genauso auch in Bezug auf zum Beispiel Kunst und Kryptowährung existiert?
Definitely. We purposely included the cryptocurrency and the NFTs in the montage we have at the end of the movie.
Wir haben die Kryptowährung und die NFTs absichtlich in die Montage am Ende des Films eingebaut, als Maya sagt, es gibt immer einen nächsten Hype und das ist menschliches Verhalten. Blasen entstehen immer wieder und Menschen klammern sich an Dinge und messen ihnen einen Wert zu, um dann später zu entscheiden, dass sie wertlos sind. Das ist zyklisch und das wollten wir hervorheben. Und dieses besonders farbenfrohe, lächerliche Beispiel nutzen, um eine Diskussion über die größeren Zusammenhänge anzustoßen.
to bring about a discussion about the larger issues.
And there's sort of it seems so.
Und es erscheint so lächerlich, dass wir als Kultur darin übereinstimmen, dass ein ausgestopftes Tier eine großartige Investition ist. Aber dann sieht man, dass jedes Wertesystem etwas ist, bei dem wir uns einig sind und sein müssen. Wen wir wertschätzen und warum Menschen Macht haben und was in unserer Gesellschaft wichtig ist, das sind alles Dinge, auf die wir uns kollektiv einigen. Dieses eine Beispiel scheint lächerlich, aber dann beobachtet man die Wellen, die davon ausgehen. Warum werden manche Menschen mehr geschätzt als andere? Und warum wird Geld mehr wertgeschätzt als Beziehungen? Alle unsere Wertesysteme sind willkürlich.
Why are some people valued more than others? Why is money valued more than relationships? All of our value systems are just as arbitrary.
Interessant ist ja auch, dass es in den USA derzeit eine ganze Reihe von Filmen über Produkte gibt. Nike, Tetris, Beanies, Barbie. Haben Sie eine Idee, warum das der Fall sein könnte? Warum jetzt?
Sure, yeah, we didn't mean to be in that group because Beanie Babies weren't that interesting to us as a product.
Wir wollten eigentlich nicht zu dieser Gruppe gehören, denn Beanie Babies waren für uns als Produkt nicht so interessant. Wir haben wirklich versucht, eine Geschichte über diese Frauen zu erzählen. Und dann sind wir irgendwie zufällig in dieser Gruppe von anderen Filmen gelandet. Ich glaube, dass die Leute im Moment eine Menge Nostalgie für die 80er und 90er Jahre empfinden. Viele Filmemacher sind in den 80er und 90er Jahren aufgewachsen. Das könnte also ein Teil davon sein. Vielleicht sind aber auch andere kulturelle Kräfte am Werk. Es war auf jeden Fall ein Zufall, dass wir in dieser Gruppe gelandet sind.
Ich glaube, dass Marken und Produkte irgendwann in den 80er und 90er Jahren angefangen haben, ein wenig wie Identitätszeichen zu wirken, so wie früher Sportmannschaften und Bands. Wir erleben, dass Marken wie historische Figuren behandelt werden. Sie sind etwas, mit dem die Menschen ihre Identität verbinden.
Brands treated like they're historical figures because they're the things people grew up attaching their own identities to.
Deshalb habe ich mich gefragt, wie es mit der Suche nach der US-amerikanischen Geschichte und Identität zusammenhängt. Inwiefern geht es darum, quasi den Kern einer gesellschaftlichen Textur zu hinterfragen?
When we were in high school, I remember there were a lot of anti-war.
Als wir in der Schule waren, gab es viele Antikriegsfilme, viele Filme über Vietnam. Sie waren sehr spezifisch für die Generation unserer Eltern. Und davor gab es viele Filme über den Zweiten Weltkrieg, in denen es um die Guten und die Bösen ging. Ich finde es seltsam, dass dann die Guten und die Bösen in den 90er Jahren zu Unternehmen gehörten.
It's weird. I think the good guys and bad guys of the 90s are much more corporate.
When people start confusing.
Wenn die Leute anfangen, Kapitalismus und Demokratie zu verwechseln, dann gibt es eine Menge falscher Götter, denke ich.
False gods, I think.
The Beanie Bubble, das ist der Film von Kristen Gore und Damien Collage, der jetzt beim Streamingdienst Apple TV Plus zu sehen ist. Plüschtiere als Goldgrube und Geschichtenfundus. Der Film The Beanie Bubble ist gerade herausgekommen. Und auch wenn die beiden Regisseure sagen, sie wollten nicht Teil eines Trends sein, so kann man dennoch konstatieren, es gibt in den letzten Monaten viele Filme, die von Marken erzählen, von Produkten, von den Big Playern im Business, vom Aufstieg und Fall von Unternehmen. Da ist zum Beispiel der Film BlackBerry über das erste Smartphone, da ist Air über den Basketballschuh Air Jordan oder Tetris über den Computerspielklassiker. Und natürlich sehr prominent derzeit Barbie und Mattel. Das Branchenmagazin der Hollywood Reporter schrieb, man bekomme den Eindruck, als würden junge Filmschaffende nicht mehr Filmhochschulen, sondern Wirtschaftsuniversitäten besuchen. Sieht so die Zukunft des Kinos aus? Filme über Konsumprodukte als Stoff für Hollywood-Blockbuster? Christian Berndt über Hollywood und den Produktfilm.
Hi Barbie!
Hi Barbie!
Hi Barbie!
In der Barbie-Welt heißen alle Frauen Barbie. Greta Gerwig erzählt ihren Blockbuster Barbie mit viel Ironie und zeitgemäßer Diversität. Das kommt an. Sensationelle 155 Millionen Dollar spielte Barbie am ersten Startwochenende ein. Dazu hat eine immense Werbekampagne beigetragen.
Also wenn wir jetzt gucken, wie viel Aufwand in die Vermarktung gegangen ist, also bei Airbnb konntest du das Barbie-Haus buchen in L.A. und da übernachten.
Das Marketing ist Werbung für den Film und das Produkt zugleich. Das Filmstudio Warner und Barbie-Hersteller Mattel, so die Medienforscherin an der Universität Rostock, Elisabeth Prommer, profitieren beide.
Aus der Filmforschung und Marketingforschung für Filme nennen wir das Pre-Sold Property. Also wenn ich einen Film verkaufen will, ist es eben viel einfacher, wenn ich eine schon bekannte Idee, ein Buch und in dem Fall eben ein Spielzeug, das hatten wir ja auch schon bei Lego oder bei anderen Filmen, also etwas nehme, was schon bekannt ist. Das ist auf der einen Seite für das Filmmarketing sehr wichtig und nützlich und auf der anderen Seite, natürlich geht Mattel diese Partnerschaft ein, weil sie sich davon auch wieder einen Marketingschub für die Barbie erhoffen und jetzt natürlich nochmal mit dem Twist, die emanzipatorische Barbie.
Anfang der 2010er Jahre galt die Barbie-Puppe als überholt, die Gewinne von Mattel brachen ein. Aber mit einer Neuaufstellung ergänzte die Firma ihre Kollektion. Es gab nun Barbies, deren Figur weniger dünn ist, Barbies im Rollstuhl und mit Trisomie 21. Der Relaunch gelang. Seit der Pandemie erzielt Mattel die höchsten Gewinne seiner Geschichte. Der Barbie-Film passt zum moderneren Image. In Barbie World haben die Frauen das Sagen und mit Greta Gerwig wurde eine gefeierte Autorenfilmerin ambitionierter Frauenfilme engagiert. Inwieweit der feministische Anspruch, von dem Gerwig spricht, in Barbie erfüllt wird, darüber gehen die Meinungen auseinander.
Wir müssen uns auch ein bisschen davon trennen, dass jetzt, ist der Film jetzt wirklich feministisch und emanzipatorisch? Das ist Unterhaltung. Warner und Mattel sind eine Partnerschaft eingegangen in der Hoffnung, ein möglichst großes Publikum zu kriegen.
Und Barbie ist dafür das ideale Produkt, so Prommer, um ein Publikum von 6 bis 70 Jahren anzusprechen. Aufgrund der immer weiter gestiegenen Produktionskosten hat Hollywood schon vor Jahrzehnten begonnen, auf Fortsetzungen bereits bekannter Stoffe von Star Wars bis Marvel zu setzen und immer stärker wird der Trend, popkulturell verankerte Konsumprodukte wie Computerspiele oder Turnschuhe ins Zentrum von Hollywood-Filmen zu setzen. Der Film- und Medienwissenschaftler an der Universität Bayreuth, Christoph Büttner.
Wir finden jetzt das Vorbild nicht mehr in einem Comicheft, wo sozusagen schon Geschichten und Figuren und so weiter und so fort irgendwie vorgegeben sind oder die, auf die wir aufbauen können, sondern wir finden das jetzt in einem Konsumgegenstand. Das ist schon eine gewisse andere Qualität.
Gerade dieses Jahr gibt es auffallend viele Hollywood-Filme, die von Konsumprodukten handeln. Computerspiele oder Turnschuhe bieten dem Publikum nostalgische Identifikationsmöglichkeiten an, die sich stärker auf die eigene Erfahrungswelt beziehen können als Geschichten über Superhelden.
Und ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass die 80er Jahre auch nochmal ganz stark in so einem Retro-Trend sind, wo eben diese Konsumkultur natürlich total durch die Decke gegangen ist.
In Air zum Beispiel erzählt Ben Affleck davon, wie es dem Sportartikelkonzern Nike in den 80er Jahren gelang, den Basketballstar Michael Jordan als Werbeträger zu gewinnen.
Ein Schuh ist nur ein Schuh. Solange bis ihn jemand anzieht, dann hat er eine Bedeutung.
Nike erweist sich im Film als visionäre Firma, die der bräsigen deutschen Konkurrenz Adidas den Basketballstar wegschnappt. Zugleich wird der Großkonzern im Film zum Underdog stilisiert, um aus einem Geschäftsstil eine Hollywood-taugliche Heldengeschichte zu machen.
Die Firma Nike kommt einem, obwohl sie ein Multimillionen-Dollar-Unternehmen ist, wie so ein kleines Unternehmen vor, was gegen die großen anderen Unternehmen sich durchsetzen muss.
Auch in Tetris ist es amerikanischer Unternehmergeist, der sich gegen sowjetische Betonbürokratie durchsetzt. Unternehmer und ihre Deals sind der neue Heldenstoff, den Hollywood zwar schon lange kennt, aber der jetzt, in einer Zeit, in der Hollywood verstärkt nach wiedererkennbaren Filmstoffen sucht, einen wohl noch nicht dagewesenen Höhepunkt erreicht. Von diesen Erfolgsgeschichten erzählt Hollywood in Zusammenarbeit mit den Markenunternehmen ganz unterschiedlich. Pathetisch wie in Air.
Demgegenüber finden wir in so einem Film wie Barbie, was der amerikanische Filmkritiker David Denby als Corporate Irony bezeichnet. Also den selbstironischen Umgang mit dem Fakt, dass das Unternehmen eben nicht perfekt ist und vor allen Dingen auch Geld verdienen möchte. Und dann macht man Witze über den Vorstand und den CEO, dass der doch eigentlich nur das Geld im Kopf habe, in so einem sehr selbstironischen Gestus. Aber am Ende des Tages ist es eben alternativlos.
Beim Publikum scheint diese Selbstironie anzukommen. Mattel plant 14 weitere Realfilme über seine Produkte. Früher wurden die Franchise-Kampagnen, wie schon beim ersten Star-Wars-Film 1977, um Blockbuster herum entwickelt. Jetzt werden die Filme zum Franchise der Konsumprodukte.
Christian Berndt über den Trend in Hollywood, Filme über Produkte zu machen. Hollywood ist in Aufruhr. Da ist der Erfolg von Barbenheimer und da ist der Doppelstreik. Beides wird uns hier auch noch beschäftigen, aber erst einmal richten wir den Blick auf eine ganz andere Hollywood-Veranstaltung. Das Oscar-Museum begrüßt heute Abend nämlich die Kostümdesignerin und zweifache Oscar-Preisträgerin Ruth Carter. Ihren ersten Oscar hat Ruth Carter für den Marvel-Film Black Panther 2019 bekommen, als erste Afroamerikanerin. Ihren zweiten Oscar dann in diesem Jahr für die Fortsetzung Wakanda Forever. Jetzt hat sie ein Buch veröffentlicht, The Art of Ruth Carter, Costuming Black History and the Afro-Future. Kerstin Zilm hat es schon gelesen und sie hat Ruth Carter auch in Los Angeles treffen können. Kerstin, ich habe mal virtuell ein bisschen durchs Buch blättern können. Es sieht total schön gemacht aus mit vielen Fotos und Zeichnungen. Was lernt man im Buch über Ruth Carter und ihre Arbeit?
Da lernt man ganz viel schon von ihrer Kindheit in Massachusetts. Sie war die jüngste von 8 Kindern mit einer alleinerziehenden Mutter und hat da an einer Singer-Nähmaschine, da hat sie ihre ersten Versuche zu nähen gemacht. Und dann ist sie ins College gegangen, wollte Schauspielerin sein und da erzählt sie auch großartig, wie sie da eben nicht so groß, so toll war, dass der Lehrer dann gesagt hat, versuch's doch mal mit den Kostümen. War sie erst nicht so glücklich und hat dann gemerkt, dass das eigentlich das ist, was ihr am meisten Spaß macht, hat dann über Theater und Oper den Weg zu Spike Lee gefunden, der School Days in den 80er Jahren gemacht hat und Do the Right Thing und mit ihm hat sie mehrmals zusammengearbeitet und da erfährt man eben auch so die Insider-Sachen, wie das alles läuft mit den unterschiedlichen Regisseurinnen und Regisseuren, wie sie über afroamerikanische Geschichte eigentlich sehr viele Filme gemacht hat, von Amistad mit Steven Spielberg über die Revolution auf einem Sklavenschiff, Selma, Malcolm X, Tina Turner und dann natürlich Black Panther. Und sie beschreibt auch sehr schön, wie sie von Anfang an auch bewusst Außenseiterin war in dieser Hollywood-Maschine, wie sie sagt. Und das war sogar noch so, als sie die erste Oscar-Nominierung bekam für Spike Lee's Malcolm X und die Kostüme.
We considered ourselves very different from the Hollywood machine.
Ruth Carter sagt da, dass sie sich eben sehr anders als diese Hollywood-Maschine gesehen haben und dass ihre erste Nominierung als Afroamerikanerin für Kostümbild den Raum für andere geöffnet hat. Und das war auch mit Absicht so.
That was intentional.
Na und dann kam ja der große Erfolg mit Black Panther, mit den beiden Filmen, 2 Oscars. Die waren unglaublich erfolgreich und ja auch wirklich sehr eigen in ihrer visuellen Ästhetik und natürlich auch durch die Kostüme. Gerne wird in dem Zusammenhang von Afrofuturismus geredet. Was zeichnet denn den Afrofuturismus aus?
Also dieser Begriff kam zum ersten Mal in die Öffentlichkeit in den 1990er Jahren. Da hat ein Kulturkritiker einen Artikel geschrieben, Black to the Future. Und das sagt eigentlich auch schon alles. Das geht zurück auf Traditionen afrikanischer Völker und schaut aber in die Zukunft. Und zwar so mit einer Vision, wie eine afrikanische Nation aussehen könnte, die von Kolonialismus verschont geblieben ist. Also die nicht die Realität, aber auch nicht diese Geschichtsschreibung von Unterdrückung hat und die das Wissen dieser Völker nutzt und gleichzeitig neue Dinge entwickelt, wie sie eben nur Nationen aus Afrika entwickeln können. Heute gibt's das in allen Kunstformen und politischen Kommentaren bis hin zu Beyoncé-Videos und natürlich das Beispiel, was am meisten genannt wird, ist Black Panther, wo Ruth Carter die Kostüme für die Völker von Wakanda gemacht hat.
Afro-Future is like looking ahead.
Ruth Carter sagt hier, dass Afrofuture in die Zukunft weit vorausschaut und Technologie mit afrikanischer Kultur und afrikanischem Design verbindet. Sie sagt die Beispiele Technik wie 3D-Drucker, dass man die Welt durch Smartphones schaut und das genau sei Afrofuture. In ihrem Film Black Panther hat sie 3D-Drucker zum Beispiel für die Krone von der Wakanda-Königin Ramonda benutzt und auch innovative Materialien für die Anzüge von Black Panther und die Kriegerinnen zum Beispiel verwendet.
Es gab unglaublich viele positive Kritiken zu den beiden Filmen, aber es gab auch durchaus kritische Stimmen, Vorwürfe von kultureller Aneignung, eben bei diesen Entwürfen der Welt von Wakanda, auch bei der Kleidung, nämlich kulturelle Aneignung afrikanischer Folklore durch die schwarze Diaspora. Was sagt denn Ruth Carter dazu?
Ruth Carter widerspricht da natürlich. Sie sagt, sie habe sehr sorgfältig recherchiert, mit Historikern zusammengearbeitet, aber was für sie noch viel wichtiger ist, mit den Vertreterinnen und Vertretern der Völker, der Nationen, von denen sie sich hat inspirieren lassen. Sie hat zum Beispiel immer wieder nachgefragt, Ist das richtig so, wie wir die Kopfbedeckung hier haben? Kann man diese Decke so wirklich falten? Welche Farbe symbolisiert Trauer? Welche Stoffe benutzt man für welche Anlässe und so weiter? Und sie sagt, ja, die Verantwortung da sei schon sehr groß gewesen.
So there was pressure to take this idea of Wakanda.
Sie sagt, sie habe sogar sowas wie Druck gespürt, als Afroamerikanerin eben in der Diaspora afrikanische Stämme zu repräsentieren und in Wakanda Forever dann ja auch die Kultur der Maya. Das sei eine große Verantwortung gewesen, die sie sehr ernst genommen habe. Und sie hat mir auch gesagt, dass fast größer die Auszeichnung als die Oscars war, dass Black Panther und Wakanda Forever auch in Afrika so große Erfolge gewesen sind.
Du hast dich ja nun sehr viel mit Ruth Carter und ihrem Werk beschäftigt. Was hat dich denn besonders beeindruckt oder vielleicht auch überrascht?
Naja, also ich fand schon beeindruckend, wie sie als junge Frau, als Studentin sich schon sehr mit dieser afroamerikanischen Geschichte auseinandergesetzt hat. Bei einem Schulprojekt hat sie Kostüme, ohne dass das eigentlich angesagt war, ihre eigene Note gegeben. Also da sollte sie zum Beispiel eine Sklavin darstellen und hat dann gesagt, die kann keine Schuhe anhaben, ich muss barfuß sein, ich muss eine Schürze haben. Also das war von Anfang an so, aber dann auch bis zum Ende, wie sie immer diese Recherche, diese Details, aber auch eine Lebensfreude mit allen Projekten verbindet. Und dann aber auch nicht nur afroamerikanische Geschichte, sondern ich habe jetzt erst gelernt, dass sie für Yellowstone, die Fernsehserie, diesen Western mit Kevin Costner, auch die Kostüme gemacht hat. Also sie ist überhaupt nicht eingeschränkt, sondern wirft sich da mit einer Begeisterung in alle Projekte rein.
Kerstin Zilm aus Los Angeles über das neue Buch von Ruth Carter. Es heißt The Art of Ruth Carter, Costuming Black History and the Afrofuture. Es ist eine US-amerikanische Ausgabe, aber Sie können sie auch in Deutschland beziehen. Und heute Abend stellt die zweifache Oscar-Preisträgerin dieses Buch auch im Oscar-Museum in Los Angeles vor. Vielen Dank, Kerstin Zilm.
Gerne.
In Hollywood ist derzeit enorm viel los. Da ist auf der einen Seite der gigantische Erfolg von Barbenheimer und auf der anderen Seite der Doppelstreik und die Frage, gibt es bald überhaupt noch Filme im Kino? Hollywood steht Kopf. Zeit also für ein Update zum Wochenende von unserer Korrespondentin in Los Angeles, Katharina Wilhelm.
Hi Barbie!
Hi Ken!
Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet Barbie mal das Kino retten würde?
Ich habe nichts Großes geplant, nur eine riesen Föhnparty mit allen Barbies, einer einstudierten Choreo und dem passenden Song. Komm doch vorbei!
Greta Gerwigs Film bricht alle Rekorde. Barbie führt in den USA das beste erste Kinowochenende des Jahres 2023 an, gewann damit das sogenannte Barbenheimer-Duell gegen Christopher Nolans Film Oppenheimer und brach damit auch noch einen Rekord für einen Film, bei dem eine Frau Regie führte. Doch auch Nolans Film über den Vater der Atombombe legte mindestens einen beachtlichen Start hin, wenn man bedenkt, dass der Film mit 3 Stunden Laufzeit und einem viel ernsteren Thema nicht unbedingt leichte Kost oder massentauglich ist. NPRs Filmkritiker Bob Mondello meint, Barbie zeige den Studios, dass Filme, die eher an ein weibliches Publikum gerichtet sind, auch Erfolg haben können. Das liegt daran, dass Studios, die zumeist von männlichen Führungskräften geleitet werden, dazu tendieren, sich an das zu halten, was bisher funktioniert hat und anscheinend glauben, dass Männer entscheiden, was sie sehen und dass ihre Freundinnen und Ehefrauen mitmachen. Aber Barbie lässt auch noch Raum für männerorientierte Hits wie Oppenheimer. Gewinner sind also eigentlich die Zuschauer und vor allem auch die Kinos. Doch die pinke Partystimmung dürfte nicht lange anhalten, denn Barbenheimer könnte das letzte große Kinowochenende für die nächsten Monate gewesen sein. Schuld daran ist der Doppelstreik der Autoren und der Schauspieler. Das Problem? Die Darsteller dürfen keine Werbung für ihre Filme machen, also keine Pressetermine wahrnehmen, Interviews geben, Premieren besuchen. Schon jetzt hat das Auswirkungen. Die Premiere des Films Challengers mit Zendaya in der Hauptrolle wurde beispielsweise bereits aus dem Programm des Venedig Filmfestivals Ende August gestrichen. White Bird mit Helen Mirren in der Hauptrolle oder auch die Fortsetzung von Dirty Dancing wurden ebenfalls ins Jahr 2024 geschoben. Und offenbar überlegt der Studio Warner, die Fortsetzung von Dune auf 2024 zu schieben. Filmfestivals wie Toronto oder Venedig müssen damit rechnen, sehr viel weniger Stars und Sternchen begrüßen zu können.
Eine Ausnahme sind da die Regisseure, die bereits einen neuen Vertrag mit den Studiovertretungen abgeschlossen haben. Sie streiken also nicht. Und so könnte man theoretisch mit Regisseurinnen wie Sofia Coppola oder Ava DuVernay in Venedig rechnen, sollten die sich nicht mit den Autoren und Schauspielern solidarisieren. Und offenbar gibt es keine Bewegung zwischen den Verhandlungspartnern, den Gewerkschaften und der Studiovertretung AMPTP. Im Gegenteil, Schauspieler Bryan Cranston forderte bei einer Kundgebung, dass die Schauspieler fair bezahlt werden wollen. Sie wollten außerdem nicht ihre Jobs von Robotern machen lassen, eine Anspielung auf die Nutzung von künstlicher Intelligenz.
We will not be having our jobs taken away and giving to robots.
Die Fronten sind also verhärtet. Und es scheint auch immer absurder zu werden. Unter anderem wird berichtet, das Studio Universal in Los Angeles solle Bäume beschnitten haben, die den Streikenden Schatten gespendet haben.
The City of Los Angeles has launched an investigation after Universal Studios trimmed trees that provided shade for striking workers on the picket line.
Vor den Toren des Studios wird es durchaus fast 40 Grad heiß. Die Gewerkschaften haben die Streikzeiten bereits angepasst und verkürzt, weil sie Gesundheitsprobleme bei den Streikenden fürchten. Der Fall der gestutzten Bäume wird jetzt ganz offiziell von der Stadt untersucht.
Katharina Wilhelm aus Los Angeles mit einem Update über die ereignisreiche Woche in Hollywood. Künstliche Intelligenz, das ist seit längerer Zeit ein großes Thema, auch in der Filmbranche. Aber aktuell ist es noch mal mehr ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt durch den Streik in Hollywood. Denn bei diesem Streik der DrehbuchautorInnen und den Schauspielenden geht es auch um künstliche Intelligenz. Welche Rolle das Thema künstliche Intelligenz eigentlich beim filmischen Nachwuchs spielt, das möchte ich jetzt mit einer Frau besprechen, die sich da bestens auskennt, denn sie leitet den Lehrstuhl für künstliche Intelligenz an der Hochschule für Film und Fernsehen. Den gibt es seit gut einem Jahr. Guten Tag, Silvia Rothe.
Guten Tag.
Ja, ich habe mir bei der Vorbereitung für das Interview Hilfe geholt bei ChatGPT und habe eingegeben, wie interviewe ich eine Professorin von einer Filmhochschule über KI. ChatGPT hat mir dann unter anderem empfohlen, sie zu fragen, wie Filmhochschulen ihre Studierenden auf die Arbeit mit KI-Technologien vorbereiten. Diese Frage würde ich deswegen gerne an Sie weitergeben.
Wir haben ja an der HFF sehr, sehr viele verschiedene Abteilungen, also von Kamera, Produktion, Drehbuch, Dokumentarfilm, und jede Abteilung hat eigentlich ihre eigenen Bedürfnisse. Also wir haben zum Beispiel letzte Woche einen KI-Workshop mit den VFX-Leuten, also mit visuellen Effekten befassen sich diese Studierenden vor allem. Und da gibt es viele Erleichterungen durch KI. Also ein Student hat zum Beispiel mal gesagt, oh, dafür hätten wir sonst eine ganze Woche gebraucht und jetzt haben wir es halt an einem Tag geschafft. Und auch zum Beispiel im Dokumentarfilm kann es ja dann mal vielleicht passieren, ich muss ganz schnell auf irgendwas reagieren, mache halt meine Kamera noch an und das Mikrofon und es ist halt nicht so der saubere Ton, wie ich mir das eigentlich wünsche, und kann dann halt hinterher mit KI dann doch noch mehr rausholen, als ich das bisher machen könnte. Oder große Mengen an Material sortieren. Also wenn man für einen Dokumentarfilm über einen längeren Zeitraum Aufnahmen macht, kann mir die KI dabei helfen, alles Material von einem bestimmten Protagonisten mir anzuzeigen, weil die KI eben die Bilder erkennen kann. Und auch die Drehbuchschreibenden probieren damit herum, einfach so als zusätzlichen Teampartner einfach auch mit der KI herumzuspielen und so wie Sie das jetzt mit Ihrer Frage gemacht haben.
Also auf der einen Seite technische Unterstützung, aber eben auch durchaus Assistenz bei kreativen Prozessen, wie Sie das eben beschrieben haben. Und das ist ja auch immer wieder das, worum es jetzt geht, auch gerade beim Streik in Hollywood oder aber auch natürlich in der deutschen Filmbranche. Also dieses Horrorszenario, wird KI die Kreativen ersetzen? Wie wird es bei Ihnen an der Hochschule diskutiert?
Also wir diskutieren natürlich solche Dinge auch. Also meine persönliche Meinung ist, dass so bestimmte ganz einfache Jobs auch wegfallen werden. Also gerade die so routinemäßig machen. Und es gibt ja auch Drehbücher, die einfach nur bestimmten Routinen folgen. Die kann natürlich eine KI, sage ich mal, kann die auch. Aber das ist vielleicht auch nicht das Ziel der Drehbuchautoren, sondern sie wollen dann ja eigene kreative Werke und richtig was Besonderes schaffen. Und das ist für mich auch immer ein Prozess zwischen den Menschen, also dass man sich halt austauscht oder auch ein Regisseur sich mit seinen Schauspielern unterhält. Und dieser Prozess, den wollen wir ja eigentlich auch gar nicht an die KI abgeben und müssen wir ja auch nicht.
Den Lehrstuhl gibt es seit Mai 2022 an der HFF. Wie groß ist denn das Interesse der Studierenden an KI? Mit wie viel Neugier, aber auch mit wie viel Vorbehalten kommen die Studierenden zu Ihnen?
Also momentan ist das Interesse sehr groß. Als ich damals im Mai hier angefangen habe, glaube ich, dass viele Leute noch so sich gefragt haben, also auch viele Studierende, was brauchen wir jetzt hier KI an der Filmhochschule? Und dann kamen ja so die ersten Bildgenerierungstools und auch Textgenerierungstools. Und das haben die Studierenden sehr schnell auch angenommen, um halt zum Beispiel ihre Ideen zu visualisieren und so einen kleinen Pitch in einem Workshop vorzubereiten. Und momentan sind sehr, sehr viele Studierende, die halt eigene Filmideen umsetzen wollen, die manchmal schon jahrelang in der Schublade gelegen haben, aber einfach zu aufwendig waren, mit normalen Mitteln umzusetzen, wo aber jetzt die KI ihnen ermöglicht, solche Wesen, die in diesen Drehbüchern halt vorkommen, visuell umzusetzen.
Haben Sie mal ein Beispiel, wo jemand zu Ihnen kam mit einer Idee und die KI dann dabei geholfen hat?
Also es sind im Prinzip alles solche Beispiele, wo es Wesen gibt, die in der Realität gar nicht so existieren oder Tiere sich so benehmen, wie es in der Realität gar nicht gibt. Irgendwelche Fabelwesen, die sich halt auch schnell umwandeln oder halt Insekten, die halt besondere Blickweisen haben und irgendwas wirklich tun, was für den Film wichtig ist. Das kann man ja dann mit, klar, man könnte halt ein 3D-Objekt machen und das alles machen, wird man auch machen, aber man kann eben durch KI viele Dinge dann noch leichter umsetzen oder schneller umsetzen.
Allgemein ist ja jetzt immer wieder so der Stand der Diskussion, künstliche Intelligenz kann beim Storytelling vor allem unterstützen. Mein Eindruck ist, bei Special Effects und Bildern scheint das schon viel mehr möglich zu sein. Wo sehen Sie so das Potenzial von KI in der Zukunft?
Also beim Storytelling tatsächlich auch. Also da haben wir an der HFF Leute, die schon das sehr schnell für sich entdeckt haben. Also die auch die Lehrveranstaltungen mit KI auch schon selbst durchführen. Aber es ist nie so, dass man sagt, okay, jetzt schreib mir ein Drehbuch über das und das, sondern man geht halt einfach schrittweise vor und jeder Schritt erfordert die Entscheidung des Menschen, in welche Richtung möchte ich weitergehen, was möchte ich weiter benutzen. Und bei all diesen Dingen, die wir machen, also es ist eigentlich in der Regel nicht so, dass es weniger Arbeit ist. Es ist einfach eine andere Art von Arbeit. Und man kann eben Dinge umsetzen, die vorher eben vielleicht gar nicht umsetzen oder wirklich ganz schwierig umzusetzen waren. Sowas gibt es natürlich auch.
Aber alles in allem klingt es so, als würde KI zukünftig zu einer Ausbildung in einer Filmhochschule dazugehören?
Das ist meine Meinung. Ja, das glaube ich. Also das gehört dazu. Das ist halt ein zusätzliches Tool. Und es ist jetzt in meinen Augen so ein Schritt, wie wir damals hatten, vom normalen Filmmaterial zur Digitalisierung und digitalem Schnitt und nicht mehr mit der Schere schneiden, haben wir jetzt halt so einen Schritt, dass wir KI auf vielen Ebenen zur Hilfe nehmen können. Und es ist halt an der Hochschule auch immer wichtig. Wir müssen natürlich diese rechtlichen und ethischen Aspekte auch betrachten. Und da ist manches einfach auch noch nicht geklärt. Also wir gehen natürlich auf diese Dinge ein, so wie es bisher die rechtliche Situation ist und worauf man achten sollte und auch diese ethischen Richtlinien. Aber da müssen wir als Gesellschaft uns einfach auch noch Gedanken machen.
Nun geht es ja bei den Streiks in Hollywood sowohl bei den DrehbuchautorInnen als auch bei den Schauspielenden um die Frage der künstlichen Intelligenz, um die Frage nach Rechten, Mitbeteiligung am eigenen Bild. Die Ängste und die Befürchtungen der Streikenden in den USA, halten Sie die denn für angemessen?
Also zum einen, wenn schauspielerische Leistung oder so viel als Trainingsmaterial später verwendet werden soll oder die eigene Stimme, dann muss das natürlich auch rechtlich festgelegt sein und den Schauspielern muss auch die Option offen bleiben, es nicht zu tun und sagen, okay, mit meiner schauspielerischen Leistung oder mit meiner Stimme darf nicht trainiert werden. Also das sollte auf jeden Fall immer in den Verträgen stehen. Und bisher ist, glaube ich, das Problem, dass es in den alten Verträgen noch gar niemand an solche Dinge gedacht hat. Aber dann darf man auch eigentlich nicht einfach eine fremde Stimme nehmen.
Bei meiner Unterstützung durch ChatGPT bei der Vorbereitung hat mich der Chatbot auch darauf hingewiesen, dass ich am Ende des Gesprächs für die Zeit und das Fachwissen mich bei der Professorin bedanken soll. Auch das will ich gerne tun. Herzlichen Dank, Silvia Rothe, Professorin für KI an der Hochschule für Film und Fernsehen in München. Danke.
Dankeschön.
4 Filme hat Wim Wenders mittlerweile in 3D gedreht. Auch wieder ganz aktuell das Porträt Anselm über den Künstler Anselm Kiefer. Das hatte beim Filmfestival in Cannes vor einigen Wochen Premiere und kommt im Oktober dann auch ins Kino. Warum Wim Wenders immer wieder auf das 3D-Format zurückgreift und welche besonderen Herausforderungen es mit sich bringt, damit beschäftigt sich ausgerechnet ein Comic. Das Storyboard von Wim Wenders heißt es und es stammt von dem Franco-Kanadier Stéphane Lemardelet. Anke Lewicke hat die Graphic Novel studiert und erklärt uns jetzt, was sie so besonders macht. Anke, lass uns mit der Entstehungsgeschichte des Comics beginnen. Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit zwischen Stéphane Lemardelet und Wim Wenders?
Ja, das erklärt Wim Wenders in dem Vorwort zur deutschen Ausgabe. Und zwar ist ja Wim Wenders 1945, also im Jahre Null geboren, wie er immer wieder selbst sagt. Und er erzählt dann ja auch immer, dass er mit der US-amerikanischen Popkultur groß geworden ist, also mit Rock'n'Roll und eben mit Comics, also Mickey Mouse und Batman. Und er erzählt dann eben im Vorwort, dass es ja so eine Ähnlichkeit zwischen Comic und Film gibt, also bei beiden Kunstformen müssen ja Geschichten in Bildern aufgelöst werden und für diese Bilder muss es eben die passende Kadrierung geben. Also beim Lesen von Comics habe er die Grammatik des Kinos gelernt. Und jetzt ist es ja so, ein Storyboard ist ja die Visualisierung eines Drehbuchs und zwischen Storyboard und Comic gibt es ja eigentlich auch schon eine Ähnlichkeit. Und er sagt aber, dass er eigentlich auf Storyboards gerne verzichtet, weil er sich lieber auf den Schauplatz einlässt, auf dessen Gegenwart. Ja, aber bei Everything Will Be Fine, den er in 3D gedreht hat, logistische Herausforderung. Und bei Temperaturen bei bis zu minus 40 Grad gibt es keine Experimente, da darf es keine Wartezeit geben. Und da kam eben der franco-kanadische Storyboarder Stéphane Lemardelet ins Spiel. Und wie er mit Wim Wenders zusammengearbeitet hat, wie die beiden das Storyboard entwickelt hat, was er gelernt hat, wie begeistert er von Wim Wenders ist. Das ist alles in dem Comic dokumentiert. Und Wim Wenders mit seiner runden Brille und seinen Hosenträgern wird also zu einer Sachcomicfigur.
Okay, und das heißt, wie nähert sich Stéphane Lemardelet Wim Wenders in seinen Bildern?
Ja, also schon, das ist voller Bewunderung, Respekt, neugierig. Aber trotzdem, wenn man sich die Bilder anschaut, sind die eben immer auf Augenhöhe, weil es wird immer zusammen geredet, miteinander gesprochen. Und dadurch lernt man Wim Wenders auch so schön kennen, so wie er gezeichnet ist, dass das ein Regisseur ist, der ja seine Visionen teilen möchte, seine Ideen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Also er braucht eben sein Team. Und gleichzeitig fand ich es aber auch so schön, dass man so mitbekommt, dass er wohl eine natürliche Autorität hat. Also sie schauen sich dann die Fischerhütten von Everything Will Be Fine an, wo James Francos Figur drin wohnt. Und da sieht man, wie sich Wim Wenders auf diesen Ort einlässt und das aber zum Ausdruck bringen kann. Also er sagt dann, ah, hier muss das Fenster größer, ah, der Kamin ist schön, den nehmen wir auf alle Fälle mit. Und hier braucht es diese besondere Form von Klingel. Und alles, was er so sagt, wird dann auch wahrgenommen und umgesetzt. Also das ist schon ganz toll, wie das funktioniert. Und es gibt doch dieses schöne Buch von Truffaut, wo es heißt, wie haben Sie das gemacht, Mr. Hitchcock? Und der Comic könnte auch heißen, wie haben wir das gemacht, Mr. Wenders?
Also das klingt so, als würde man wirklich aus nächster Nähe so einen Einblick bekommen in das Schaffen von Wim Wenders, oder?
Ja, das ist ganz toll. Also was mir gar nicht so klar war, dass Wim Wenders so gerne improvisiert. Deshalb verzichtet er eben immer wieder auf das Storyboard. Weil wenn er an einen Ort geht, dann sucht er das natürliche Licht auf, wo es einfällt, wie sich das eben im Laufe eines Tages verliert. Und es geht ihm auch um die Chemie zwischen zwei Schauspielerinnen. Also Paris, Texas war die erste Hälfte gescriptet. Die zweite Hälfte war einfach ein leeres Blatt. Also wenn Harry Dean Stanton und Nastassja Kinski dieses Paar sich nach Jahren wieder trifft, da hat er sich dann wirklich eingelassen drauf, was da so passiert ist. Und natürlich geht es auch immer wieder um die 3D-Technik, wo er sagt, dass sie eigentlich verschenkt ist bei Actionfilmen. Und er sagt dann eben auch in dem Comic, dass er sich als Filmemacher ja der Wirklichkeit verpflichtet fühle. Und diese möchte er einfangen. Und wir sehen 3D. also dreidimensional. Deshalb sei eben das 3D-Drehen, die Technik auch so toll, weil die einfach viel ehrlicher auch sei, weil man einfach sinnlicher arbeiten könnte, weil man die Figuren im Raum sieht. Und das Schöne bei dem Comic ist dann, dass das Original-Storyboard auch eingeblendet wird. Also wenn James Franco dann am Anfang aus seiner Fischerhütte rausgeht, durch die Kälte läuft und so weiter. Also du hast diese Szenen so schon ganz schön sinnlich vor dir.
Kommt denn in dem Comic auch der Mensch hinter dem Regisseur zum Vorschein?
Ja, also er kommt so zum Vorschein, dass er gerne doch eine Kaffeepause macht, gerne Kekse isst, die Leute gerne einlädt, dass er ein wunderbarer Erzähler ist, der gerne einfach über seine Filme redet, über seine Einflüsse. Immer wieder geht es auch um Edward Hoppert, um das Bild Night Talks, was dann natürlich auch dann zu sehen ist, wie das Licht da in die Bar fällt. Das erklärt er dann eben alles. Also du lernst Wim Wenders privat auch dadurch kennen, dass er einfach ein Bilderdenker ist, ein Denker in Bildern und ja, dass er so sehr ehrlich auch mit sich ist, was er mit seiner Kunst eigentlich alles machen möchte.
Das klingt nach einer ziemlichen Empfehlung. Das Storyboard von Wim Wenders, so heißt die Graphic Novel, die Anke Lewicke vorgestellt hat. Sie stammt von Stefan Le Mardelais, ist beim Splitter Verlag erschienen und kostet 29,80 Euro. Eine, Achtung, polymorph-perverse Horror-Post-Punk-Komödie übers Filmemachen. So beschreibt der Verleih einen neuen Film, der in Rotterdam und Lucarno beim Filmfestival lief und der jetzt in unsere Kinos kommt. Nachtkatzen heißt er und stammt von dem Schweizer Filmemacher Valentin Merz. Valentin Merz spielt in seinem Film auf verschiedenen Ebenen mit Genres, mit Erzählkonventionen, Erwartungen und ist damit eine Art ja, poetisch-surrealer Metafilm quasi über das filmische Erzählen. Vordergründig beginnt Nachtkatzen mit Dreharbeiten zu einem extravaganten Fetischfilm in einem französischen Wald. Menschen haben Sex miteinander, reiben sich an Autos oder auch mal an einem Akkordeon. Plötzlich aber verlieren sich einige Menschen im Wald, werden zu Zombies und auch der Regisseur verschwindet auf mysteriöse Art und Weise und die Polizei beginnt zu ermitteln.
Valentin!
Es ist ein Film, der ja, Sein und Schein untersucht und auch darüber möchte ich mich mit dem Regisseur unterhalten. Hallo Valentin Merz.
Guten Tag.
Ja, das Kino hat ein inniges Verhältnis zum Sex. Wie viel Sex steckt denn für Sie in der Kunstform Film an sich?
Ja, für mich auf jeden Fall in dem Film ist es ein bisschen so, eine Ode an das Kino, also eine Liebeserklärung ans Kino. Ich würde nicht sagen, dass ich Sex mit dem Kino habe, aber dass es schon auch meine Liebe zum Kino in dem Film stark zum Ausdruck kommt. Und das war wichtig, in dem Film auch spürbar zu machen. Und die Sexualität, ja, ich glaube, Filme haben etwas sehr Sinnliches und Sinnlichkeit ist ja auch ein Teil der Sexualität. Und Filme können auch penetrieren. Gedanken können penetrieren, Bilder können penetrieren. Ja, also so kann man schon auch Sex mit dem Kino haben.
Ich habe so das Gefühl, dass es in dem Film ja auch sehr viel darum geht. Es geht um das Thema der Transgression. Und wie sehr kann sich der Film dem annähern? Denn es ist ja doch auch ein künstlerisches Produkt.
Ja, also oft wird ja auch im Kino Sexualität, Liebe, Tod sind Themen, die eigentlich sehr ernsthaft behandelt werden. Und ich habe das auch ernst genommen. Und in dem Film ist es eigentlich das, was die Sexualität hat, ist, dass sie immer über sich hinausgehen will. Und so habe ich auch das in dem Film verstanden, was die Figuren wollen, was die Geschichte will. Die wollen alle immer über sich hinausgehen. Und in dem Sinne ist nichts definitiv in dem Film. Es gibt eigentlich nichts, hat ein Ende. Nicht so wie der Tod.
Ja, es gibt verschiedene Sexszenen und es sind verschiedene Sexualpraktiken, um die es dann auch jeweils in der Fiktion geht. Ein Aspekt ist zum Beispiel das Riechen, das Schnüffeln. Es wird ein Akkordeon geleckt. Es gibt auch Fußfetischismus. Warum war es Ihnen wichtig, dieses Repertoire der Sexualpraktiken zu erweitern?
Ja, ich würde sagen, das geht auch in die Richtung von diesem Spiel und auch diese Suche nach Transgression der Sexualität, oder? Also die Sexualität, die sich nicht mit dem Orgasmus zufrieden gibt, sondern die sich auch immer wieder neu erfinden will und weitergehen will und neue Dinge ausprobieren will. Und so haben wir auch ganz viele Sachen ausprobiert, wenn wir den Film gemacht haben.
Also es geht in dem Film unter anderem auch darum, dass es Dreharbeiten gibt zu einem Film. Wir sind dabei als Zuschauende. Und dann stellt sich aber heraus, die Menschen der Gewerke, also Kamera, Kostüm, Ton, Regie, sind zugleich die Schauspielenden, die Schauspielerinnen. Warum die Entscheidung dafür, dass die Leute auch ihre eigenen Rollen spielen?
Ja, also ich wollte, dass der Film die Möglichkeit gibt, zu spielen. Also für mich als Filmemacher, für die Leute, die teilnehmen an dem Film, aber auch für den Zuschauer. Also es ist eine Einladung, mitzuspielen an der Narration, aber auch überhaupt an dem Erlebnis des Films teilzunehmen und sich das auch irgendwie selbst zusammenzubauen. Und für mich war das Spiel so reicher, in, zu sagen, okay, ich erzähle eine Metafiktion, es verschwindet ein Regisseur, der heißt so wie ich, der hat die gleiche Rolle im Leben wie ich, der Kameramann ist auch ein Kameramann im Film, und vielleicht auch dazu einzuladen, zu sagen, okay, wo sind hier die Grenzen zwischen, was sich vor und hinter der Kamera befindet und was ist hier eigentlich wirklich echt und was ist erfunden. Und ich würde sagen, in diesem Spiel, was wird hier dokumentiert, was wird hier erschaffen, erfunden, so in dem Sinne fand ich, dass das bereichert.
Wenn alle etwas eingebracht haben in den Film, Sie sind Valentin, der Regisseur, er verschwindet, kommt um. Wie viel Todessehnsucht oder welches Verhältnis haben Sie zum Tod?
Ja, also der Film versucht, dieser Fatalität vielleicht mit dem Leben entgegenzuwirken und zu sagen, okay, hier enden die Dinge nicht, hier gehen sie immer weiter und suchen immer wieder auch, sich wieder neu zu entdecken, neue Wege zu begehen, so, ja. Also das machen ja auch die Figuren im Film, indem es gibt ja nicht eine Hauptfigur, sondern es gibt mehrere Hauptfiguren. Und es gibt nicht eine Geschichte, sondern es gibt mehrere Geschichten. Und so gibt es auch mehrere Filme im Film. Und eigentlich sind sie auch, sie sind zwar alle verstrickt und es gibt eine Verbindung, aber sie sind auch immer wieder, haben sie ihre eigenen Welten. Und sie nehmen zwar Bezug, aber sie haben auch ihren eigenen Weg.
Und es gibt auch mehrere Genres. Es gibt Zombies, es gibt natürlich Anleihen an den Porno, aber es gibt ja eben auch diesen Krimi-Plot. Polizisten treten auf, sie fangen an zu recherchieren, denn Valentin, der Regisseur, ist verschwunden und man will nun rausfinden, wo er steckt. Aber auch da gibt es jetzt keine stringente Geschichte. Also auch da ein Spielen mit den Konventionen des Krimis, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also das Spielen mit den Konventionen, das ist sehr wichtig. Also wenn man jetzt einen klassischen Krimi gucken will, so wie ein Tatort, oder wenn man einen richtigen Zombie-Film sehen will, dann wird man wahrscheinlich bei dem Film eher enttäuscht sein. Ne? Aber die Genre-Elemente sind eigentlich auch da, um vielleicht an eine Kultur sich anzulehnen, die allen bekannt ist, so im Sinne von, aber vielleicht auch sich von da wieder neu zu erfinden und neue Wege zu beschreiten. Was heißt, wenn man diese Genres vermischt? Wie viel braucht es von einem Genre überhaupt, damit man es wiedererkennt? Und so, es war nicht so stark das Ziel, dem Genre gerecht zu werden, sondern mit dem Genre zu spielen auch, ja.
Über einen Protagonisten haben wir noch gar nicht gesprochen, den Wald. Der ist ja eigentlich ein total seriöser Protagonist, oder?
Ja, der ist sehr seriös. Der ist auch ein Ort der Transformation. Da verwandeln sich Leute in dem Film. Ist ein bisschen auch wie ein Märchenwald. Also man geht da rein und man weiß nicht, ob man da wieder rauskommt. Und wenn man rauskommt, weiß man nicht, wie man wieder rauskommt. Und ich glaube auch, dieser Wald, auf der einen Seite hat er dieses Verwunschene und auf der anderen Seite war das aber auch ein sehr konkreter Ort, an dem wir immer wieder zurückgedreht haben und der dem Film auch ein Profil gibt.
All das ist jetzt zu sehen in dem Film Nachtkatzen, der kommt am Donnerstag ins Kino. Ich habe darüber gesprochen mit dem Regisseur Valentin Merz. Vielen Dank.
Danke.
Das war's mit Vollbild. Sie finden uns überall, wo es Podcasts gibt, sowie samstags von 14.30 Uhr bis 16 Uhr im Programm vom Deutschlandfunk Kultur. Ich bin Susanne Burg. Tschüss.